I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If they want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change.
Ich werde mit dem Mann im Spiegel beginnen, ihn darum bitten, seine Ansichten zu ändern. Und keine Botschaft könnte klarer sein. Wenn du die Welt zu einem besseren Ort machen willst, betrachte dich selbst und ändere etwas.
Das ist der Refrain von Michael Jacksons Man in the Mirror, dem Lied, das wir eben gehört haben und dessen Zeilen mindestens genauso aktuell sind wie vor 30 Jahren bei seiner Erstveröffentlichung.
Wenn die Welt ein besserer Ort werden soll, dann musst du bei dir anfangen. Was für eine kluge Aussage von Michael Jackson. Es ist ein eindringlicher Appell für ein humanitäres Engagement und zur Bewahrung der Schöpfung.
Und diese Welt sollte bewahrt werden, denn sie ist so unfassbar schön. Und das könnt ihr euch mit diesen Bildern mit uns gemeinsam ansehen.
Willkommen zum heutigen Go Special zum Thema Bewahrung der Schöpfung, nach uns die Sintflut, bewahrt die Schöpfung, ein Thema, das uns alle betrifft. Und dabei geht es um alles, nicht nur um Tierschutz oder Umweltschutz oder Rettung des Klimas, sondern tatsächlich um alles. Mein Name ist Carsten Böhm, ich bin Pfarrer der Andreasgemeinde und leite dieses Go Special Projekt schon seit vielen Jahren.
Mein Name ist Petra Funke und ich arbeite seit vielen Jahren ehrenamtlich bei Go Special und möchte euch heute gerne gemeinsam mit Carsten durch diesen Vormittag führen. Und weil unser heutiges Thema eben alles und alle betrifft und nicht nur die Generation jetzt, sondern auch alle folgenden, ist dieses Mädchen gerade in aller Munde. Greta Thunberg, ihr kennt sie sicher. Greta, die uns eindrucksvoll ihren Einsatz für die Klimaschutzziele zeigt. Die von ihr ausgelösten Schulstreiks für das Klima sind mittlerweile zur globalen Bewegung Fridays for Future gewachsen. Und das Times Magazine hat sie vor kurzem zu den 100 beeindruckendsten und bedeutendsten Persönlichkeiten 2019 gewählt.
Ebenso eindrucksvoll, beeindruckend sind jahrtausendalte Worte aus der Bibel im sogenannten Schöpfungsbericht. Dort heißt es: Gott segnete den Menschen und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an.
Unabhängig aber von Greta und der Bibel bleibt aber genau eins, nämlich der Gedanke, dass wir Menschen, auch ihr, die heute hier seid, den Auftrag haben, mit dem, was wir an Ressourcen bekommen haben, mit dem, was uns umgibt, und dabei ist es egal, ob Pflanzen oder Tiere, dass wir damit bewusst, nachhaltig und vor allem verantwortungsvoll umgehen.
Sei es, dass man mal regional oder vielleicht auch unverpackte Dinge kauft, vielleicht auch mal bewusst auf das 12. Billig-T-Shirt verzichtet oder sogar mal zum Bäcker mit dem Drahtesel fährt und das Auto ruhigen Gewissens in der Garage stehen lässt.
Und auch das Herz unseres heutigen Gastes schlägt leidenschaftlich für die Bewahrung der Schöpfung. Ich zitiere: Es ist 11:55 Uhr. Aber noch nicht zu spät, um unser Verhalten zu ändern und die Welle der Brutalität und Zerstörung zu stoppen und die Erde bunter und schöner zu machen. Begrüßt mit uns und mit einem herzlichen Applaus unseren Gast Harald Glöckler.
Herr Glöckler, wir kennen uns nun schon seit einigen Jahren. Sie sind Designer, Maler, Fernsehstar, Autor, Geschäftsmann, Speaker, ein vielseitiges, vielbeschäftigtes Multitalent. Nun, wir sehen es hier hinten, Ihr neues Buch Vor 12, bei dem es um die Bewahrung der Schöpfung geht. Für manche ist das vielleicht überraschend, wenn man Sie aus dem Fernsehen kennt, aber Sie sagen, das ist Ihr Herzensprojekt. Warum?
Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier heute am Muttertag und auch mal an alle Mütter heute hier einen großen Applaus vorab, würde ich mal sagen. Also ich hatte mir eigentlich weder gedacht, dass ich Bücher über die Kirche schreibe, noch über die Schöpfung. Aber wenn die sich alle so benehmen, dass man was drüber schreiben muss, dann muss man es halt machen, ja. Und wenn der liebe Gott sagt, schreib da mal ein Buch, dir hören ein paar mehr zu. Oder wenn dann katholische Pfarrer mir en masse schreiben, sagen, Herr Glöckler, toll. Ich habe dasselbe immer versucht, auch mal nahe zu bringen, aber auf mich hört keiner. Und dann über mein Buch predigen, dann hat das ja alles einen Sinn, einen Grund. Und dieses Buch über die Schöpfung, es ist in der Tat so, dass ich glaube sehr stark an Engel und an höhere Wesen und an Jesus und Gott. Und dazu braucht man nicht zwingend eine Kirche, ist aber auch schön, wenn man eine hat, die gut funktioniert. Es gibt ja auch nicht die Kirche. In der evangelischen Kirche gibt es ja viele Kirchen. In der katholischen ist es schon ein bisschen die Kirche, wobei es natürlich auch viele Gemeinden gibt. Und aber Jesus und Gott haben da gesagt, schreib mal das Buch über die Schöpfung, mach mal. Und dann schreibe ich eben. Und eigentlich muss ich nur schreiben, das kommt alles, das wird alles eingegeben. Ich muss schreiben, schreiben, schreiben. Jetzt mache ich aber dieses Jahr insgesamt mit dem Verlag 3 Bücher. Das ist dann natürlich auch schon stramm, ja. Aber es ist dann auch genau im richtigen Moment, so wie das Kirchenbuch im richtigen Moment war, ist jetzt das genau im richtigen Moment. Es ist wirklich vor 12. Und ich werde nachher ja in der Predigt da genauer drauf eingehen, wie sehr das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und wer alles dran schuld ist und was man ändern kann oder was man ändern sollte, wenn wir nicht, die Erde wird nicht verschwinden, aber wir werden verschwinden von der Erde, ja, also die Erde schlägt ja schon zurück.
Ja, das klingt doch alles sehr vielversprechend, sehr spannend. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und für euch hier im Saal der kurze Hinweis: Wenn nach dem Vortrag, nach Harald Glöcklers Predigt, Fragen offen geblieben sind, dann scheut euch nicht, diese zu notieren. Die Zettel dazu findet ihr ausgelegt auf euren Plätzen. Und mit diesen Fragen werden wir Harald Glöckler dann später ins Kreuzverhör nehmen.
Das hört sich ja toll an. Ja. Aber das kann die Kirche ja gut, Kreuzverhör. Das Das, also meine katholische auch besser, aber ja. Ja.
Genau, gekreuzigt werden Sie nicht. Vielen Dank, Herr Klöckler. Zu diesem Kreuzverhör, auch das als Hinweis, haben wir außerdem noch eine zusätzliche Expertin eingeladen, Frau Dr. Maren Heinke. Sie ist promovierte Agrarwissenschaftlerin, Expertin für das Thema Tierschutz, Tierwohl. Sie ist auch im Rahmen der Kirche Mitglied der Kammer für nachhaltige Entwicklung der Kirche in Deutschland. Auch an Sie ein herzlich Willkommen und dieser Applaus für Sie.
Okay. Ja, danke schön.
Ja, ihr merkt schon, das ist eine sehr spannende, vielleicht auch eine explosive Mischung. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr darauf. Wenn ihr später keine Frage an unsere beiden Gäste habt, sondern euch vielleicht etwas ganz anderes beschäftigt, eure Seelen aufwühlt, egal ob positiv oder negativ, dann laden wir euch ein, auch das zu notieren, als Bitte oder Dank. Und wir werden auch später diese Zettel einsammeln und gemeinsam dafür mit euch beten.
Und nun lehnt euch zurück, genießt die nächste Stunde mit uns in der Gewissheit, dass der Gott, der diese wunderbare Erde geschaffen hat, auch heute und hier jetzt mit uns in diesem Saal ist. Viel Spaß.
So, alles, was ich jetzt hier predigen und erzählen werde, trifft auch auf mich zu. Also ich bin auch nicht besser, keiner ist besser, keiner schlechter. Nachdem ich das Buch geschrieben hatte, habe ich mich so sehr mit der ganzen Thematik beschäftigt, dass ich kein Fleisch mehr essen konnte. Ich esse seitdem kein Fleisch mehr. Weil ich finde, man muss dann auch ein Zeichen setzen, das muss jeder selbst überlegen, wie weit er geht. Aber ich dachte, man kann nicht nur über das Leid sprechen, man muss dann auch, wenn man Stimmen hat, also ich höre auch Stimmen, wenn man Stimmen hat, die sagen, jetzt ist gut, auch damit aufhören. In unserem Erleben erschaffen und schöpfen wir ständig neu, bewusst und unbewusst. Was immer wir tun, hat eine Resonanz, eine Wirkung und somit Folgen. Wie ein Apfel vom Baum fällt, so lösen wir uns eines Tages von dem universellen Geist, der universellen Weisheit. So wie der Apfel die komplette DNA des Apfelbaums in sich trägt, verfügen wir über das allgemeine Wissen. Es mag uns zwar nicht bewusst sein und wir fühlen uns von Gott und dem Kosmos getrennt, aber in Wirklichkeit sind wir eine Einheit mit allem, was da ist und haben Zugang zu sämtlichem Wissen, das es auf der Welt gibt. Jeder von uns hat eine Aufgabe in diesem Leben, welche er sich selbst gestellt hat, bevor er die Bühne des Lebens betrat, mit dem Sinn, sich karmisch weiterzubilden. Wenn wir von Karma sprechen, reden wir von einem buddhistisch-spirituellen Konzept, welches besagt, dass jede unserer Handlungen, ob körperlich oder geistig, Folgen nach sich zieht. Was immer wir tun, kommt zu uns zurück und so häufen wir Karma an. Der Mensch ist für sein Karma unmittelbar verantwortlich. Haben wir schlechtes Karma angehäuft, so müssen wir es wieder ausgleichen. Schaffen wir das in diesem Leben nicht, so müssen wir es in einem anderen Leben erledigen und notfalls so oft auf die Erde zurückkommen, bis wir unser komplettes Karma bereinigt haben. In unserer Gesellschaft ist das Thema Reinkarnation nach wie vor umstritten, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass die heutigen christlichen Kirchen keine Reinkarnation anerkennen, sondern den Glauben an die Auferstehung und das ewige Leben proklamieren. Der Glaube an Reinkarnation sieht die Möglichkeit vor, dass der Mensch sich selbst erlösen kann. Das widerspricht jedoch im Sinne der Kirchen dem Opfer Jesu am Kreuz und Jesus als alleinigem Erlöser der Sünden. Immer mehr Menschen suchen nach dem Sinn des Lebens und stellen altbewährte Konventionen und auch Institutionen wie Kirche und Politik in Frage. Die Zeiten sind vorbei, einfach alles vorbehaltlos hinzunehmen und treu doof wie eine Herde Schafe dem Schlechter zu folgen. Die Menschen wachen zunehmend auf und beginnen Anordnung des Establishments auf den Prüfstand zu stellen und beginnen zunehmend ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Es ist eine Tatsache, dass Politik und Kirchen heutzutage weder Lösungen bieten noch sie parat haben. Die Kirche ist erschüttert in ihren Grundfesten, kämpft inzwischen nicht nur mit Machterhalt, sondern auch mit fatal zerfallendem Image, Missbrauch, Skandalen Korruption und andere Fehlverhalten lassen uns zunehmend mitunter an der Autorität und Reputation von Kirchen zweifeln. Dies ist umso bedauerlicher, dass gerade in einer Zeit des Umbruchs und Aufbruchs viele von den Menschen der seelsorgerischen Hilfe benötigen und händeringend nach Lösungen und Institutionen suchen, die ihnen Halt und Kraft geben könnten. Die Kirche, vor allem die katholische Kirche, hat sich über Jahrtausende als Wächter der Moral hervorgetan. Sie beanspruchte als einzige befähigte, von Gott gesandte Macht entscheiden zu können, was richtig und was falsch ist. Mit der grandiosen, infamen Erfindung des Teufels und der Sünde sowie der alleinigen Möglichkeit, sich von dieser über die katholische Kirche reinzuwaschen, notfalls konnte man sich sogar davon freikaufen, stürzte die Kirche die Menschheit in eine Abhängigkeit und nicht nur das, sondern vielmehr entmündigte sie den Menschen. Denn wagte einer zu widersprechen, so wurde er notfalls auch durch Folter dazu gebracht, zuzugeben, dass er mit seiner abweichenden Meinung nicht nur falsch lag, sondern vom Teufel besessen war, und nicht selten folgte dann der Tod durch Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Es war eine perfide Angelegenheit, denn der Mensch hatte gar keine Chance, aus der Sündenfalle herauszukommen und war so ein Leben lang auf Gedeih und Verderb der Kirche ausgeliefert. Nun stürzt das Kartenhaus ein, übrig bleibt ein großer Scherbenhaufen. Die Menschen bleiben am Ende verwirrt und alleingelassen mit ihren Problemen. Sowohl Kirche als auch Politik haben so viel an Glaubwürdigkeit und Professionalität verloren, dass man ihnen teilweise nicht mehr folgen kann. Natürlich gibt es Ausnahmen, wie man heute hier sieht. Wenn man sich vorstellt, dass diese Menschen unsere Repräsentanten darstellen, kommt einem das Grausen. Die Spitzenpositionen in Unternehmen, Wirtschaft und Politik sind oft mit mittelmäßig fähigen und mittelmäßig talentierten Personen besetzt. Diese protegieren meist wiederum schwache und wenig talentierte Menschen, um sicherzustellen, dass diese ihnen nicht gefährlich werden, um ihren Platz, ihre Stellung streitig machen zu können. Starke Persönlichkeiten machen ihnen Angst, sie werden oftmals unterdrückt und gemobbt. Oder entweder erst gar nicht eingestellt, gekündigt, degradiert oder so schlecht behandelt, mit unattraktiven Arbeiten weit unter ihrem Niveau versehen, dass sie früher oder später selbst kündigen. In der Politik hat man mitunter das Gefühl, dass man es mit einer Farce zu tun hat, einem schlechten drittklassigen Theaterstück aus mittelmäßigen bis grottenschlechten Schauspielern mit dilettantischen Darbietungen ohne jegliches Storyboard, Sinn und Thema. Wir sind die Schöpfer unseres Lebens. Jeder von uns lebt seinen Traum vom Leben. Wir sind uns dessen leider nicht mehr bewusst. Eigentlich befinden wir uns mehr in einem Komaschlaf als in einem Traum. Man hat uns über Jahrhunderte einer Gehirnwäsche unterzogen und stillgestellt. Wir wandeln durchs Leben wie unter Einfluss von Beruhigungsmitteln, doch ein neues Zeitalter bricht an. Die Zeit des Leidens und der Unterdrückung wird ihr Ende finden. Nicht von heute auf morgen, aber mit großen Schritten. Es wird Zeit, dass wir unserer göttlichen Herkunft und Größe, unserer Einmaligkeit wieder bewusst werden und unser Leben in die Hand nehmen. Träumen Sie mit mir den Traum einer besseren Zukunft. Gott hat uns ein großartiges Geschenk gemacht, den freien Willen. Was immer wir tun und wünschen in unserem Leben, Gott sagt immer ja. Er mischt sich niemals ein, denn das widerspräche dem Modell Leben. Wenn wir seine Hilfe wünschen, müssen wir ihn darum bitten. Aber ohne diese Aufforderung wird er sich niemals einmischen, egal was wir tun. Aber aus einer solchen Freiheit entsteht auch eine Verpflichtung. Wir sind Gast auf dieser Erde, zusammen mit unseren Mitmenschen, den Tieren und Pflanzen bewohnen wir diese Erde auf Zeit. Und wie man sich als Gast benehmen sollte, sollte jeder von uns wissen. Doch was bitte ist die Realität? Die Menschheit hat sich zur Geisel der Erde und der Schöpfung Gottes gemausert. Wenn man sich gewahr wird, mit welcher Brutalität, Gleichgültigkeit und Kaltblütigkeit wir die Schöpfung Gottes, die Umwelt, die Mutter Erde und Tiere behandeln, ja selbst Menschen ausbeuten und versklaven, ist es beschämend und schockierend zugleich. Wir entrüsten uns über Schlachthausskandale, essen dabei aber lustig unser Steak. Wir verteufeln die Massentierhaltung, fragen aber im Restaurant nicht nach, woher die Eier kommen. In dem Moment, wo man Fleisch isst, hat man auch Verantwortung für das Töten der Tiere, auch wenn man nicht unmittelbar beteiligt ist. Dessen sollte man sich bewusst sein und prüfen, was man mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Das muss letztendlich jeder für sich selbst entscheiden und man kann nicht von heute auf morgen alle Gewohnheiten über Bord werfen. Aber wenn wir einen Schritt vor den anderen setzen, kommen wir sicher zum Ziel. Wir Menschen betrachten alles als selbstverständlich. Dabei könnten wir uns darauf einlassen, tagtäglich neue Wunder der Schöpfung zu entdecken. Ein Leben lang. Das nicht selbstverständlich ist und wir, wenn wir zu sehr auf den Kreislauf leben und unseren Kosmos einwirken und diesen beeinträchtigen, teilweise zerstören, zuerst den Lebensraum für Tier und Mensch zerstören, stellen wir momentan erschreckend fest. Bienen sterben, Vögel sterben, Fische verenden qualvoll und elendig, weil wir die Meere und Flüsse mit Unrat, Plastik und Chemikalien verseuchen. Tag für Tag, Stunde für Stunde, Sekunde für Sekunde. Wir lassen uns aus Langeweile, um Romantik zu erleben, mit Kutschen durch die Städte fahren. Dafür erleiden Pferde ein elendiges Dasein. Sind die Pferde müde und abgekämpft, können die Last der Kutsche nicht mehr ziehen, kommt die Peitsche zum Einsatz und so manches Pferd wird fast zu Tode geprügelt. Ich sage nicht, dass das Standard ist, aber auch einmal ist bereits zu viel. Dazu hat kein Mensch ein Recht. Es ist an der Zeit, dass wir damit aufhören, unsere Lebensgrundlagen ohne nachzudenken willkürlich zu zerstören. Den Ast abzusägen, auf welchem wir sitzen. Wir sollten beginnen, unseren Planeten und der Schöpfung mit Achtung, Liebe und Respekt zu begegnen, anstatt ihn zu verwüsten, Wälder zu roden, Tiere zu quälen und zu töten. Lassen Sie uns aus einem Ort des Schreckens wieder einen heiligen, gesegneten Ort der Liebe und des Verständnisses machen. Ein Leben in Verständnis und Freiheit für alle Lebewesen sollte unser Ziel sein. Es sollte uns allen klar und deutlich werden, dass man kein anderes Lebewesen quält, sondern ihm mit Respekt und Achtung begegnet. Es wird Zeit, dass wir uns unserer Verantwortung besinnen und achtsam und respektvoll durchs Leben schreiten. Und wir sollten wieder lernen zu meditieren, in uns zu gehen und den Moment wahrzunehmen. Uns auf das zu konzentrieren, was wir im Moment machen. Die Gegenwart wahrzunehmen, mit allen Sinnen, anstatt immer in der Vergangenheit oder Zukunft zu schwelgen. Nur wenn wir Situationen und Dinge mit allen Sinnen in der Gegenwart wahrnehmen, können wir Schönheit registrieren. Einen Moment, welchen wir nicht wahrnehmen, wird Vergangenheit ohne unsere Kenntnis seiner Existenz und ist somit verloren. Auch sollten wir Dinge registrieren, ohne sie zu werten. Wenn ein Glas halb leer getrunken ist, dann ist es eben halb leer getrunken. Das ist bis dato eine Tatsache. Gut oder schlecht, wird es erst durch unsere Wertung. Es macht genauso wenig Sinn, Dinge schlecht wie gut zu reden. Nehmen wir doch einfach mal, wie es ist. Man muss der Realität ins Auge sehen. Egal wie erschreckend diese sein mag. Es ist unerlässlich, sich mit eigenen Augen ein Bild von der Situation zu machen, um eine Entscheidung zu treffen. Wenn wir in unserer Umgebung einem anderen Wesen Unrecht oder Schlimmeres geschieht, müssen wir uns der Situation stellen. Wenn wir bewusst wegschauen, sind wir im selben Maße verantwortlich, als würden wir eine Tat selbst begehen. Wenn man schon tötet bzw. das Töten eines anderen Wesens akzeptiert, um von seinem Tod zu profitieren, und nichts anderes tun wir, wenn wir das Fleisch von getöteten Tieren kaufen, sollten wir wenigstens hinsehen. Wenn wir dem Kalb die Milch wegtrinken oder dafür mitverantwortlich sind, dass man männliche Küken qualvoll schreddert, weil diese keine Eier liefern können, dann sollen wir der Tatsache ins Auge sehen und uns in die Verantwortung begeben, wie immer diese auch aussehen mag. Aber einfach wegzusehen und zu tun, als wäre es niemals geschehen, ist keine Lösung. Und zudem feige. Wir suchen unentwegt Bestätigung und Antworten auf unsere Fragen außerhalb von uns. In Wirklichkeit sind die Antworten in uns greifbar und bereits vorhanden. Wir sind nur noch nicht bereit, sie anzunehmen. Wenn Sie einen bestimmten Radiosender hören wollen, müssen Sie Ihren Empfänger direkt auf die Frequenz einstellen, ansonsten erreichen Sie ihn nicht. So ist es mit uns. Solange wir nicht bereit sind, auf unsere innere Stimme zu hören, wird sie uns die Antworten, die wir suchen, schuldig bleiben. Da wir das verstärken, was wir fokussieren, sollten wir anstatt uns unentwegt auf Probleme zu konzentrieren, mit Lösungen beschäftigen. Wir können die Flut der auf uns einprasselnden Probleme in der Welt nicht lösen, aber wenn wir beginnen, für uns Lösungen zu finden, verändern wir automatisch auch die Welt zu einer besseren. Wenn wir lange genug gegenwärtig im Jetzt bleiben, lösen sich unsere Probleme von selbst, denn im Jetzt gibt es keine Probleme. Zudem müssen wir unser Bewusstsein überdenken, alte Muster löschen und durch neue, idealere ersetzen. Wir können nicht das ganze Leid der ganzen Welt erfassen. Wir können ja kaum unser eigenes verarbeiten. Wenn wir tagtäglich unsere Sinne mit Gewalt, Mord, Totschlag und anderen schrecklichen Dingen füttern, vergiften wir unsere Seele, unseren Körper und die Umwelt. Wir werden krank, abgestumpft und gefühlslos. Die Liebe ist die einzige und auch die stärkste Kraft, welche uns weiterbringt. Sich selbst zu lieben mit allen Facetten des Seins, andere zu lieben, so wie sie sind, ist die höchste Kunst des Lebens. Sind wir Meister darin, kann uns nichts mehr passieren. Doch im Moment sind wir davon weit entfernt. Wenn du in dir selbst ruhst, bei dir selbst bist mit allen Gedanken, ohne dich ablenken zu lassen, bist du in einer göttlichen Form. Mit welchen verlogenen Moralvorstellungen man den Menschen seitens Kirche und Staat geformt, verformt hat und mit Hilfe von ausnahmslos abstrakten Konventionen gefügig gemacht hat. Du sollst nicht töten, steht in der Bibel, und doch rief die Kirche zum Töten auf, in den Heiligen Krieg. In Wahrheit gibt es weder Gut noch Böse. Es gibt somit auch keine guten Menschen und keine schlechten Menschen. Wir alle sind Schöpfer, nicht Opfer. Mit jedem Gedanken erschaffen wir unsere Welt und die Welt um uns herum ständig neu. Es bedarf jedoch schon stärkeren Maßnahmen als der Gewissheit, sich diesen Manipulationen bewusst zu sein, um diese vergänglich und rückgängig zu machen. Niemand außer euch selbst kann euch begrenzen. Als hochentwickelte Individuen, geistige Wesen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, ist euch alles möglich. Die Liebe ist alles. Sie ist die größte Macht im ganzen Universum, grenzenlos, selbstlos, verbindend, inspirierend, heilend, magisch, eine Kraftquelle und ein überwältigendes Gefühl. Liebe ist Geben, mit jeder Faser des Seins, aus tiefstem Herzen. Liebe als nur ein großes Gefühl zu deklarieren, wird ihr nicht gerecht. Wir müssen auch entscheiden zwischen Verliebtsein und Liebe, zwischen berechnender, egoistischer Zuwendung zu anderen, aus dem Wunsch heraus, durch die Liebe eines Menschen vervollständigt zu werden, oder selbstloser, aus dem Herzen kommender Zuneigung. Oftmals suchen Menschen einen Partner, um ihre innere Leere zu füllen, mangelnde Selbstachtung und fehlende Selbstliebe zu kompensieren oder zumindest mit diesem Gefühl, welches sie fälschlicherweise für Liebe halten, zu überstrahlen. Doch das ist jedoch nicht die wirklich göttliche Liebe, sondern lediglich ein Gefühl. Wer göttliche Liebe in sich trägt, besser gesagt diese in sich entdeckt, denn natürlich tragen wir sie alle in uns, auch wenn sie beim einen oder anderen und dem Geröll des Lebens und des Alltags verschüttet, vor sich hin vegetiert und verkümmert, sucht nicht mehr nach Ergänzung im Außen, denn es fehlt ihm nichts mehr. Er ist quasi komplett. Er hat bereits alles und davon so viel, dass es ihm eine Freude und ein tiefer innerer Wunsch ist, diese überschäumend selbstlose göttliche Kraft und Freude mit anderen zu teilen. Wahre Liebe ist so stark, dass sie alles neben sich verzaubert und Böses eliminiert. Wenn jemand sie angreift, attackiert und sie dieser Person mit Liebe begegnen, in Liebe an sie denken und sie segnen, dann wird der Pfeil, welcher auf sie gerichtet ist, an ihnen abprallen. Segnen sie Dinge und Menschen, das ist in meinen Augen auch ein Akt der Liebe. Ich empfehle Ihnen inständig und gerne immer wieder aus meiner Erfahrung, hegen Sie niemanden gegenüber Groll, denn dadurch ziehen Sie ja nur noch mehr Ungemach in Ihr Leben. Außerdem sollten Sie nicht vergessen, dass am Ende des Tages ist es ja nicht die Person selbst, ist deren Wesen, sondern die Emotionen sind es, welche sich gegen Sie gerichtet haben oder richten. Wenn Sie jemanden dagegen in Liebe und Verständnis mit Gottes Hilfe, mit der Kraft der Vergebung von Jesus verzeihen und sie liebevoll gehen lassen, dann wird sich früher oder später jegliche Differenz zwischen ihnen auflösen. Ich denke, das ist es, was damit gemeint ist, wenn in der Bibel zu lesen ist, wenn dich einer auf die Wange schlägt, dann halt ihm auch noch die andere hin. Indem wir nicht rachsüchtig, unergiebig dem Wunsch nach Vergeltung folgend dieser Person begegnen, sondern Verständnis, Liebe und Großherzigkeit zeigen, werden wir alles, was zwischen uns und ihr steht, eliminieren. Sobald wir Menschen und Dinge segnen, kreieren wir eine neue und bessere Welt. Da wir ständig aufs Neue schöpferisch tätig sind, können wir stets Besseres manifestieren. Wenn Sie mich fragen, letztendlich noch wer oder was dieser Jesus sein soll, welcher für uns am Kreuz gestorben ist oder gestorben sei, das ist eine Frage des Glaubens. Ob er gestorben ist oder gestorben sei, so würde ich Ihnen antworten, er ist Liebe. Liebe, die uns der Sonne gleich wärmt, wenn wir frieren, an der Kälte des Lebens erfrieren, die uns umarmt voller Verständnis, wenn wir hadern, wenn wir zweifeln. Eine Kraft, welche jedes negative Gefühl in uns unverzüglich auflöst. Und dieser Jesus ist in Ihnen allen selbst. Und Sie können ihn jeden Tag anrufen. Dankeschön.
Keine einfache Kost, die Herr Klöckler uns präsentiert hat. Ein weiter Bogen, vielleicht manch provozierende Aussage auch darin. Danke für eure Fragen, die wir jetzt im Kreuzverhör an Harald Klöckler, aber auch an Maren Heinke stellen werden. Ich bitte euch nach oben, auch mit Petra. Und ich freue mich auf diesen Talk und wir sind gespannt. Die barocken Stühle für unsere Gäste, die Hocker für die Moderatoren.
Naja, bitte jetzt auch.
Meinst du, jetzt ist ja. Ja, also Luther fände auch die Hocker besser als die barocken Stühle.
Genau,
ja.
Genau. Obwohl sie ja sehr kritisch gegenüber der katholischen Kirche sind, vom Prunk
machen uns
die Katholiken viel vor.
Ja, das ist richtig, ja, das ist richtig. Aber lassen wir es mal so stehen.
Ja, Sie haben sich ja vorhin sehr gefreut, jetzt ins Kreuzverhör mit den Fragen gehen zu können. Nur kurz zum Ablauf. Wir haben hier die Fragen an Sie beide liegen. Kreuzverhör deshalb, weil Sie genau eine Minute Zeit haben werden, um zu antworten. Ansonsten werden Sie gnadenlos rausgegongt.
In einer Minute, da habe ich ein ganzes Buch erzählt, ja.
Dann ist doch super.
Ja. Vorneweg erstmal, hier hat jemand geschrieben, nochmal auch persönlich, mein Dank an den Prediger, an Sie. Herzlichen Dank für diese Predigt, Herr Klöckler. Eine Frage, wir haben darüber geredet, Sie haben es am Anfang gesagt, während des Buchschreibens haben Sie für sich entschieden, ich verzichte auf Fleisch. Als wir gesprochen haben, haben Sie gesagt, Sie plädieren für den Sonntagsbraten. Das fand ich ein interessantes Konzept, Frau Heinke. Was meinen Sie damit? Weil ich glaube, das geht in die gleiche Richtung.
Also ich selber esse seit 36 Jahren schon kein Fleisch mehr, also schon als Jugendliche nicht und als Mitarbeiterin der Landeskirche sage ich schon sehr lange, Sonntagsbraten verkörpert das richtige Maß zu finden und die richtige Wertschätzung. Und früher war Fleischkonsum auch tatsächlich etwas Besonderes. Man hat das gut zubereitet, man hat eine Tischsitte damit gehabt und unter der Woche gab es wenig Fleisch, weil wir essen im Durchschnitt in Deutschland 60 Kilogramm Fleisch. Und gesundheitsverträglich wären nur 20 bis 30 Kilogramm. Also die Reduktion ist auch ernährungsmedizinisch, ökologisch richtig. Und der Sonntagsbraten ist genau das. Es ist etwas Besonderes mit Wertschätzung für die Tiere, mit Wertschätzung für die Erzeuger verbunden.
Also ich gehe gar nicht so weit, jemanden vorzuschreiben, ob er Fleisch essen soll oder nicht. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich möchte nur, das habe ich ja in der Predigt gesagt, dass man das nicht eben unachtsam macht, und das eben, sondern sich eben darüber im Klaren wird, bei jedem Fleisch, das man holt, dass ein Tier dafür leiden muss und teilweise auch unter schrecklichen Umständen getötet werden, nicht mal betäubt und alle diese Geschichten. Da können Sie auch Biofleisch kaufen, das ist im selben Schlachthaus. Und das sollte man zumindest wissen und sollte man sich dessen gegenwärtig werden. Und wenn man Fleisch holt, dann vielleicht eins holen, dass man weniger und beim Biobauern trotz allem und zumindest sagen, okay, das auch wenn ich das Fleisch esse, soll ich dem Tier danken dafür, dass es für mich gestorben ist, so wie man ja auch für ein Tischgebet gesprochen hat bei Tisch. Und das ist mein Anliegen. Ob Sie Fleisch essen oder nicht, ja, das müssen Sie wissen. Ob Sie beten, ob Sie in die Hölle kommen, in den Himmel, das alles ist alles Ihre Entscheidung. Das kann ich nicht beurteilen. Das muss jeder selber wissen. Ich finde ganz furchtbar, wenn Menschen andere missionieren wollen. Das hat auch die Kirche schon besser gekonnt als wir, ja.
Ich habe eine Frage, die auch hier steht. Sie haben gesagt, es gibt weder Gut noch Böse. Das passt zu Ihnen, weil ich erlebe Sie in der Tat als jemand, der nicht wertet, sondern der sein Leben lebt, der anderen Leuten das Leben lässt, so wie sie es gestalten, aufmerksam macht, aber nicht wertet. Geht das in diese Richtung? Weil es gibt doch Böse und nicht Böses, Gutes.
Nein, es gibt nicht Böse und nicht Böse. Das ist auch eine Erfindung der Kirche. Und alles, was böse war, durften die in der Kirche, die Kirchenoberen machen. Nur für die anderen war es böse, ja. Also für die Armut war für das einfache Volk war Armut Gott gegeben und im Vatikan lebte man in Sausenbraus. Aber es gibt Erfahrungen. Wir machen auf dieser Erde Erfahrungen. Und gut und böse wird's durch die Wertung. Und das, was bei uns vielleicht in andere Länder, andere Sitten, was bei uns gut ist, ist woanders vielleicht gar schlecht. Und was bei uns schlecht ist, ist gut. Und das ist ja immer eine Wertung durch Emotionen, durch eine Frage der Erziehung. Was wird mir, wenn man als Kind gesagt kriegt, ist jetzt ein passendes Beispiel, große Lippen sind ganz ordinär, dann wird man natürlich, wenn man Herr Glöckler denkt, Sie denken, wow, das ist ja ordinär. Und wenn man sagt, das ist ganz sexy, wird man denken, super sexy, ja. Und irgendwann muss man einfach auch mal seine, alles das, was man durch Altvater und durch die Eltern übernommen hat, die Lebenseinstellung, die Lebensgrundlagen, überdenken, ob das die eigenen sind. Aber es ist nichts gut, nichts schlecht, es sind alles Erfahrungen.
Ja, wir haben wahrscheinlich da auch unterschiedliche Ansätze. Ich denke,
das will ich hoffen.
Ja, natürlich. Sonst wäre es ja auch langweilig. Ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch eben beides in sich trägt. Dass er wirklich die Bereitschaft zum Guten, aber auch zum Bösen hat. Und dass es das Böse darauf auf Konvention zu reduzieren, ist aus meiner Sicht völlig falsch. Wie wir uns kleiden, was wir glauben, was wir, wie auch immer, welchen Berufsweg wir gehen, das hat ja nichts mit Böse zu tun. Das sind genau die Konventionen, da bin ich völlig auf Ihrer Seite. Wir sind individuelle Menschen und wir müssen eigene Wege gehen können. Das Böse aber und die Fähigkeit zum Bösen und zur Vernichtung, aber auch die Fähigkeit zum Guten, haben wir beides aus meiner Sicht als menschliche Grundkonstante drin. Und es gibt schon Dinge, wie zum Beispiel das Töten eines Menschen. Das ist aus meiner Sicht böse, aber es gibt natürlich die ganzen großen Schwierigkeiten wie Notwehrverhalten oder wie der Schutz von unbewaffneten Flüchtlingen. Also das Thema ist komplex und ich glaube, es ist immer eine Lebensaufgabe, wie wir genau mit dieser Spannung umgehen. Und das ist weit tiefer als die Frage der Konvention. Bei der Frage der Konvention bin ich voll bei Ihnen. Ich finde das toll,
wenn
Menschen auch individuell sind.
Das Töten des Menschen ist erstmal nur das Töten des Menschen, das getötet wurde. Böse wird es durch das, dass Sie sagen, das ist jetzt aber böse. Oder ich habe es ja vorher gesagt, wenn man dann in den Heiligen Krieg geschickt wird, wird man ausgezeichnet dafür, dann ist es sogar gut. Also so viel dazu, zu gut oder böse. Also erstmal ist es ein Fakt, dass Sie jemanden getötet haben. Böse wird es erst durch die Wertung. Aber faktisch der Akt selber ist weder gut noch böse.
Ja, da würde ich Ihnen, das ist genau meine Position, natürlich ist es böse, weil Leben einmalig ist. Weil der Schutz des Lebens, ich dem anderen die Entwicklungsmöglichkeit nehme. Ich sage ja ganz klar, Notwehrsituation.
Durch Ihre Wertung, dann werden Sie ja wieder, Sie werden ja wieder. Erstmal ist es ein Akt, der einfach stattfindet. Und dann wird er gewertet und dann wird er durch ihre Erfahrung, sagen Sie, oder durch die Gesellschaft, es ist böse. Aber es ist eine Erfahrung, ob die nun im Grunde genommen gut und böse gibt es nur durch unsere Wertung. Werden wir nicht, gibt es kein Gut und Böse. Ja? Also als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, wenn es so ist, dann hat er das als eine Tatsache, als einen Akt gesehen. Das war für ihn nicht gut, böse, es war eine Notwendigkeit, ja. Ja, und so ist das, wenn Sie etwas tun, dann ist es eine Tat erstmal, faktisch ist es nur eine Handlung, die wird dann gut oder böse durch die Einschätzung und die kann unterschiedlich sein bei unterschiedlichen Menschen.
Wollen Sie darauf nochmal reagieren? Weil genau die Frage stand auch hier, warum ist Jesus dann am Kreuz gestorben? Und Sie haben es jetzt gesagt, das ist eine Tatsache, ein Fakt für Jesus. Ohne Wertung und
so sehe ich
die Kirche, wir Theologen, wir gläubige Menschen interpretieren das dann vielleicht unterschiedlich und für manche ist es die Überwindung, das Durchbrechen des Bösen, des letztlich Bösesten, des Todes. Es ist ein Akt der Liebe. Ja. Fragezeichen? Nee, das haben Sie ja gesagt. Das haben Sie gesagt in Ihrer Predigt, ja. Hat eine weitere Frage, die in die ähnliche Richtung geht. Ich gebe sie erstmal an Sie, Herr Klöckler, aber dann, wenn Sie möchten, sehr gerne. Hat denn nicht dieser Jesus unser Karma am Kreuz und durch seine Auferstehung schon durchbrochen und gelöst?
Also ich sehe auch die Geschichte mit Jesus ein bisschen anders. Erstmal ist Jesus nicht außerhalb von uns, er ist in uns. Ja? Und was immer Sie haben an Probleme, also zu lösen haben oder Dinge, die Sie loswerden wollen, können Sie gerne an Ihren Jesus in sich geben und der wird das für Sie lösen. Weil wenn er es nicht kann, also dann warum sollen Sie es können? So einfach ist es ja auch. Ja? Außerdem wird er sich freuen, das zu machen. Dieser Jesus, der fern von uns ist, das ist auch eine nette Geschichte von der Kirche, in dem dann natürlich die Kirche sagte seit dem Mittelalter, Jesus ist entfernt von euch und nur durch uns, ursprünglich die katholische Kirche, kommt ihr zu Gott und zu Jesus, aber ihr braucht uns, ihr müsst euch einfach euren Sünden freikaufen, da könnt ihr auch hier Geld hinlegen, dann kauft ihr euch frei, aber müsst natürlich immer wieder machen, aber direkten Draht zu Gott geht gar nicht, braucht ihr uns, ja. So, und Jesus ist in jedem von uns und es ist erstmal auch unerheblich, ob er wirklich ans Kreuz genagelt wurde oder ob das eine Metapher ist. Es ist ein Zeichen für uns, dass wir jeden Tag, jede Sekunde neu anfangen können. Wir können alles hinter uns lassen und das ist für mich auch ein Zeichen, dass es keine Wertung gibt. Ja? Wir haben immer die Chance, wieder neu anzufangen und das ist das Geschenk Jesus an uns. Die Auferstehung, die wir selbst jeden Tag erleben können.
Ein Gedanke noch von mir als evangelischer Pfarrer, das ist ja eines der Erkenntnisse von Martin Luther, dass wir eben nicht einen Mittler brauchen, sondern dass wir den direkten Draht zu Gott haben können.
Der wird mir immer sympathischer, ja.
Bin ich froh, evangelisch zu sein. Noch sympathischer. Wollen Sie auch noch?
Ich habe tatsächlich aber direkt dazu eine Rückfrage. Was machen Sie denn jetzt mit Besuchern, die hier sind? Go Special ist ein Gottesdienst für Kirchendistanzierte, für Menschen, die vielleicht aktuell nicht den Bezug zu Jesus haben. Wie finde ich denn meinen inneren Jesus?
Aber kirchendistanziert hat ja nichts mit Jesus zu tun. Das heißt ja nicht, dass wenn ich kirchendistanziert bin, dass ich keinen Zugang zu Jesus habe.
Aber wie finde ich denn diesen Zugang?
Indem ich ihn zulasse. Indem ich ihn zulasse und indem ich eben nicht denke, dass er fern von mir ist, sondern indem ich mich halt mal hinsetze und meditiere. Meditieren heißt auch vielleicht nur im Garten sitzen. Wenn Sie ein Tier haben, beobachten Sie das Tier. Tiere sind immer in der Gegenwart. Die sind nie gestern oder nie in der Vergangenheit, nie in der Zukunft. Und spüren Sie mal in sich hinein und betrachten Sie diesen Jesus in sich selbst. Er ist ein Teil von Ihnen, wie auch Gott ein Teil von Ihnen ist. Wenn Gott allmächtig ist, dann ist er doch auch hier und in mir und in Ihnen. Ich meine, ja, er wird wahrscheinlich auch im Vatikan sein.
Ja, ich glaube, das sind, worüber wir hier reden, sind wirklich auch aus für mich persönlich schwierige Fragen. Was ich für mich aber sozusagen die Frage des Gottesglaubens oder auch den Glauben an die Erlösung beinhaltet, ist eben genau der Grundgedanke ist ja, ich muss mir mein Heil nicht erarbeiten. Ja, sondern der Grundgedanke ist ja tatsächlich, als Mensch begehe ich Fehler oder als Mensch begebe ich mich auch auf Wege, die vielleicht nicht besser nicht gegangen wären, aber da bin ich mit Ihnen stimmig überein.
Erfahrung.
Ich habe die Chance, neu anzufangen. Ich bin nicht stigmatisiert. Ich glaube, es ist eine menschliche Grundkomponente, dass wir eben Wege gehen oder Erfahrungen sammeln, wo wir sagen, im Nachhinein, das war nicht gut. Das ist so die eine Seite, dass ich sage, ich kann darauf hoffen, Vergebung zu bekommen und dass der Mensch freundliche Gott, der mir tatsächlich immer wieder ermöglicht, neu anzufangen. Das andere ist aber, ich bin davon überzeugt, also bei allen Versuchen, mein Leben zu gestalten und auch individuell zu gestalten, es gibt etwas Größeres, es gibt Schicksalsschläge, es gibt Erfahrungen, die ich eben nicht in der Hand habe. Und hätte ich einen reinen Karma glauben, würde ich ja denken, das ist die Folge meines schlechten Handels, dass mir das jetzt passiert. Und ich habe wirklich schon ziemlich viele Grenzerfahrungen gemacht und ich bin froh, einen Glauben zu haben, der ist eben etwas anders als Ihre, der mir sagt, nein, das liegt nicht in meiner Hand, das ist keine Bestrafung, was mir jetzt widerfährt.
Nein, es ist keine Bestrafung, aber es liegt schon in Ihrer Hand, weil in dem Moment alles, was wir erleben, ziehen wir irgendwie auch in unser Leben. Und wenn Sie mal überlegen, wie viele schreckliche Gedanken wir jeden Tag produzieren und wie viele Ängste und wie wenig davon eintritt, aber auch das ist eine Situation, von der wir uns mehr und mehr lösen, je höher die Schwingungen werden. Und wir müssen uns nicht das Seelenheil verdienen. Das ist ja das Geschenk Jesus. Es ist uns bereits alles vergeben. Aber wir sollten an uns arbeiten. Alles in der Natur strebt nach Höherem, nach Besserem. Und das wäre ja auch schön, wenn wir Menschen ein bisschen nach Höherem und Besserem streben würden.
Ein tolles Schlusswort für diese Runde, dass in Jesus schon alles vollbracht ist und wir trotzdem nicht auf der faulen Haut liegen, sondern
unseren Teil beitragen.
Vielen Dank Ihnen beiden für die Ehrlichkeit, die Offenheit, auch die Kontroverse.
Nein, das ist ja richtig. Jeder hat seine eigene Ansicht der Welt und die soll er auch haben. Und das ist auch wichtig. Ich bin durchaus offen auch für buddhistische Einflüsse, denn ich finde, überall gibt es etwas, das man für sich vielleicht verwenden kann. Ich nenne das Shoppen gehen, ja. Und schöne Dinge hole ich mir und versuche immer, ja, man schlechte Angewohnheiten abzulegen. Die wird man allerdings schlechter los, als man sich die guten aneignen kann. So geht's auch bei mir.
Vielen Dank Ihnen beiden.